Also, stell dir mal vor, du stehst bei dir in der Küche, du holst dir vielleicht gerade entspannten Kaffee und plötzlich hörst du dieses unheilvolle Zischen.
Oh ja, das Geräusch kennt man.
Genau, das ist der absolute Albtraum. Du drehst dich also um und siehst, wie einfach mal ein Wasserrohr reißt. Das Wasser schießt da unter vollem Druck aus der Wand und dein schöner Parkettboden ist, naja, in Sekundenbruchteilen komplett überschwemmt.
Da bricht dann sofort Panik aus.
Absolut. Und in exakt diesem Moment der Panik brauchst du halt keine gelben Seiten, wo du dann mühsam 30 Klempner anrufst, die alle entweder im Urlaub sind oder, ich weiß nicht, erst im November wieder Termine frei haben.
Richtig.
Du brauchst genau jetzt, in dieser allerersten Sekunde, den einen Handwerker in deinem Postleitzahlengebiet. Den einen, der einen Notdienst anbietet und sofort ins Auto springen kann.
Ja, und auf der anderen Seite der Gleichung, und das vergessen viele, sitzt eben genau dieser Handwerker in seinem Lieferwagen. Er hat vielleicht gerade einen Termin frühzeitig beendet, hat also Kapazitäten frei und wünscht sich eigentlich nichts sehnlicher als genau diesen hochprofitablen Notfallauftrag. Anstatt, naja, stundenlang auf gut Glück irgendwelche digitalen Werbeanzeigen zu schalten, die ohnehin nur Streuverluste generieren.
Das ist halt echt dieser eine entscheidende Moment, wo ein akutes Problem direkt auf den perfekten Problemlöser trifft. Und genau hier, also in dieser fast schon unsichtbaren Schnittmenge zwischen Angebot und Nachfrage, da entsteht ein gigantischer, hochkomplexer Markt.
Ein absolut faszinierender Markt, ja.
Und damit herzlich willkommen zu unserer heutigen detaillierten Erkundung. Schön, dass du heute dabei bist. Wir haben uns für diesen Deep Dive einen ziemlich dichten Leitfaden vorgenommen, nämlich eigenes Lead-Geschäft starten, Checkliste und häufige Fragen.
Ein wirklich kompaktes, aber extrem aufschlussreiches Dokument.
Total. Und egal, ob du jetzt selbst strategisch mit dem Gedanken spielst, so ein skalierbares Online-Geschäft zu gründen, oder ob du einfach nur die Mechanik dieser digitalen Wirtschaft hinter den Kulissen durchschauen willst, das betrifft eigentlich jeden, der im Netz Dienstleistungen sucht oder anbietet.
Definitiv, ja.
Unsere Mission heute ist es also, die Architektur von genau diesem Markt mal komplett zu sezieren. Wir wollen herausfiltern, wie man aus diesem scheinbar simplen Konzept des, naja, Kontaktvermittelns ein echtes skalierbares Business aufbaut.
Und zwar ohne dabei im operativen Chaos zu versinken.
Genau, oder sein komplettes Marketingbudget völlig blind zu verbrennen. Also, okay, lass uns das mal aufschlüsseln. Bevor wir da jetzt irgendwie eine riesige Vertriebsmaschine bauen, müssen wir doch erstmal das eigentliche Produkt definieren, oder?
Ganz wichtiger Punkt, ja.
Weil das Wort Lead, das wird in der Geschäftswelt ja echt inflationär gebraucht. Oft setzt man das einfach mit simplen Datensätzen gleich. Aber ich meine, eine E-Mail-Adresse und eine Handynummer auf so einer Liste, das ist doch noch lange kein funktionierendes
Da
Geschäftsmodell.
sprichst du direkt den entscheidenden Denkfehler an. Das ist genau der Punkt, an dem die meisten Anfänger sofort scheitern.
Okay.
Weil eine bloße Kontaktinformation, das ist einfach nur eine reine Ware. Die ist für sich genommen fast schon wertlos. Das eigentliche Produkt, das in diesem Geschäftsmodell gehandelt wird, ist, und das ist wichtig, die Intention.
Die Intention, okay.
Genau. Es ist das sogenannte qualifizierte Interesse. Wir sprechen hier quasi von der digitalisierten Form der absoluten Kaufbereitschaft. Jemand hat ein konkretes Problem, er hat das Budget, um es zu lösen, und er hat den Willen, das jetzt, sofort zu tun.
Verstehe. Das heißt, der Wert entsteht eigentlich gar nicht durch das stumpfe Sammeln von irgendwelchen Daten, sondern durch den Filter, den ich davor setze.
Exakt.
Wenn ich einfach nur ein Online-Telefonbuch abschreibe, dann bin ich komplett wertlos für den Markt. Ich muss da wohl eher wie so ein Matchmaker beim Speed-Dating agieren, oder?
Ein super Vergleich, ja.
Also ich qualifiziere vor, passt das Problem von der Person, die sucht, wirklich zum Angebot des Dienstleisters?
Und genau diese Vorqualifizierung, das ist deine absolute Kernkompetenz. Ein Installateur zahlt dir ja kein Geld für eine schnöde Telefonnummer. Er zahlt für die eingesparte Zeit in seinem eigenen Vertriebsprozess. Er zahlt quasi dafür, dass der Kunde am anderen Ende der Leitung bereits weiß, dass, sagen wir mal, eine neue Wärmepumpe etwa 20.000 Euro kostet und dass sein Haus die baulichen Voraussetzungen dafür auch wirklich erfüllt.
Okay, das macht Sinn.
Um diesen Matchmaker-Status aber zu erreichen, sagt unser Text ganz klar, erfordert das Fundament dieses Geschäfts zwei absolut zwingende Säulen. Die erste Säule ist extremes Branchenwissen.
Branchenwissen, okay.
Ja, du musst die Parameter dieser Nische im Grunde besser verstehen als der Endkunde selbst. Du musst wissen, welche Fragen ein Leadformular für Photovoltaik zum Beispiel zwingend enthalten muss. Dachneigung, Stromverbrauch, Baujahr des Hauses.
Ja, logisch. Weil wenn ich einem Solaranbieter jetzt jemanden schicke, der eigentlich nur einen Balkon zur Verfügung hat oder der zur Miete wohnt, dann ist dieser Kontakt für den Anbieter ja völlig wertlos.
Richtig, du hast ihm nichts gebracht.
Schlimmer noch, ich habe einfach seine Zeit verschwendet und der kauft dann garantiert nie wieder Leads bei mir ein.
Absolut. Und das führt uns dann auch nahtlos zur zweiten Säule, die die Quelle nennt, nämlich dem zahlungsbereiten Käufernetzwerk.
Ah, okay.
In der Lead-Generierung ist das Timing nämlich extrem asymmetrisch. Weißt du, du kannst die hochwertigsten, perfekt vorqualifizierten Anfragen der ganzen Welt generieren.
Mhm.
Aber wenn du an einem Dienstagmorgen um 8 Uhr niemanden in deinem Netzwerk hast, der diese Anfragen per API oder E-Mail sofort abnehmen und bearbeiten kann, dann verpufft dieser ganze Wert innerhalb von wenigen Stunden.
Krass, ja.
Ein Lead-Business ohne vorher etabliertes Käufernetzwerk ist, und das Bild finde ich treffend, wie ein riesiger Supermarkt voller verderblicher Lebensmittel, aber ohne geöffnete Kassen.
Oh wow, das ist echt ein starkes Bild. Okay, wir wissen also, das Produkt ist hochqualifiziertes Interesse. Und wir brauchen hungrige Abnehmer, die an den Kassen stehen.
Genau.
Die logische Folgefrage für jeden, der das jetzt mal so analytisch betrachtet, ist ja dann die der Beschaffung. Wo kommt dieses Interesse in ausreichender Menge und auch Qualität her? Also wie füllen wir unser Lager auf eine Art und Weise, die am Ende betriebswirtschaftlich überhaupt Sinn ergibt?
Und hier zwingt uns die Mechanik des Marktes zu einer echten Grundsatzentscheidung beim Geschäftsmodell. Da gibt es zwei Hauptwege in unserem Text.
Okay.
Der erste Weg ist die Eigenproduktion. Du baust also die komplette Wertschöpfungskette selbst. Das bedeutet, du entwickelst hochkonvertierende Landingpages, du schreibst die Copy, du gestaltest die Creatives und du orchestrierst dein gesamtes Werbebudget selbst auf Plattformen wie Google, Meta oder LinkedIn.
Also alles in-house?
Alles selbst. Der Vorteil liegt natürlich auf der Hand. Du hast die maximale Marge und die absolute Kontrolle über die Datenqualität. Weil du eben den Trichter von der allerersten Impression bis hin zum Klick komplett kontrollierst.
Ja, aber der Haken dürfte dann wohl der enorme Kapitalbedarf sein, oder?
Definitiv.
Weil wenn ich das selbst aufbaue, brauche ich ja ein massives eigenes Marketingbudget im Voraus, ganz zu schweigen von dem ganzen technischen Know-how, was man da braucht.
Ja, das unterschätzen viele.
Ich muss im Grunde ja eine kleine Performance-Marketing-Agentur sein, die den Algorithmus schlagen kann, bevor ich da überhaupt auch nur den allerersten Euro verdiene.
Ganz genau. Und exakt wegen dieser immensen Einstiegshürde existiert eben der zweite Weg, das sogenannte Broker-Modell.
Broker, okay. Wie funktioniert das?
Anstatt da selbst in diesen, sagen wir mal, Algorithmuskrieg zu ziehen, kaufst du Leads von etablierten Großlieferanten ein. Es gibt da riesige Agenturen, die produzieren zehntausende Leads im Monat am Fließband.
Mhm.
Du kaufst diese Kontakte dann einfach ein und verteilst sie mit einem Aufschlag, also deiner Marge, an dein eigenes, sehr spezifisches Endkundennetzwerk weiter.
Moment, da muss ich jetzt aber mal kritisch reingrätschen.
Gerne.
Wenn ich als Broker nur als so ein Durchlauferhitzer fungiere, also ich kaufe einfach von Firma A ein und reiche das Produkt dann teurer an Handwerker B weiter, bin ich dann nicht eigentlich die Definition eines nutzlosen Mittelsmanns?
Das könnte man im ersten Moment denken, ja.
Ich meine, das ist doch reines Rent-Seeking. Ich füge dem eigentlichen Produkt doch gar keinen fundamentalen neuen Wert hinzu. Warum sollte der Endkunde, also der Handwerker, diesen Umweg über meine Marge gehen und nicht einfach direkt bei dem riesigen Produzenten einkaufen?
Und was hier wirklich faszinierend ist, ist die oft völlig unterschätzte Komplexität der B2B-Distributionslogistik.
Okay.
Guck mal, der große Lieferant, der da seine 10.000 Leads im Monat generiert, der operiert auf einem Skalenniveau, das Mikromanagement einfach unmöglich macht. Diese Giganten haben schlichtweg gar nicht die Personalressourcen, um Verträge, Rechnungsstellungen und Support für, sagen wir mal, 500 kleine Installatoren zu managen.
Ah, okay.
Die wollen ja vielleicht jeweils nur 10 Leads im Monat für ihr ganz spezifisches Postleitzahlengebiet abnehmen. Da wären die Vertriebskosten für den Giganten absolut astronomisch.
Ah, jetzt verstehe ich den Hebel. Der Gigant verkauft also lieber 1000 Leads in Block an einen Broker, um seinen eigenen Vertriebsaufwand einfach auf null zu senken?
Exakt.
Und der Broker wiederum, der übernimmt dann diese kleinteilige Drecksarbeit der regionalen Verteilung. Mein Wert als Broker liegt also eigentlich gar nicht in der Lead-Erstellung an sich, sondern in der Kuration und dem ganzen Beziehungsmanagement zu diesen kleinen Abnehmern.
Völlig korrekt zusammengefasst. Du machst quasi den Großhandel zum Einzelhandel. Und deine Marge ist schlichtweg die Kompensation für das Management dieser Fragmentierung.
Macht Sinn.
Die Gefahr bei diesem Modell ist allerdings die Qualitätskontrolle. Wenn dein Großhändler dir plötzlich minderwertigen Traffic liefert, also beispielsweise Anfragen, die durch irgendwelche falschen Gewinnspiele generiert wurden?
Oh ja, das kennt man. Gewinne ein iPhone und wir rufen dich wegen Solar an.
Genau, sowas. Und dann stehen die wütenden Handwerker bei dir auf der Matte und eben nicht beim Produzenten. Deshalb setzen intelligente Marktteilnehmer, das empfiehlt auch der Leitfaden, fast immer auf ein Hybridmodell.
Also eine Mischung.
Ja. Sie generieren einen Basistraffic selbst, um einfach die Pulsfrequenz des Marktes zu spüren und Qualitätsbenchmarks zu setzen. Und den Rest kaufen sie dynamisch zu, um Nachfragespitzen der Käufer abzufedern, ohne dabei ein eigenes Budgetrisiko einzugehen.
Okay, also angenommen, wir entscheiden uns jetzt für genau diese hybride Architektur. Die Versuchung für jeden unternehmerisch denkenden Menschen ist jetzt natürlich der absolute Größenwahn.
Oh ja.
Weil, wenn das Modell funktioniert, warum dann nicht gleich das Amazon für Leads werden? Wir machen Solaranlagen in Bayern, Immobilien in Berlin und nebenbei noch B2B-Software-Leads in der Schweiz. Viel hilft viel, oder nicht?
Das ist der absolut schnellste Weg, um sein komplettes Startkapital zu verbrennen.
Echt?
Ja. Die Komplexität steigt nämlich nicht einfach nur linear mit jeder neuen Nische, sie multipliziert sich. Die Quelle warnt da ganz deutlich. Strategische Zurückhaltung ist hier der einzige Weg zur Profitabilität.
Okay, Zurückhaltung.
Die Architektur einer perfekten Lead-Kategorie lässt sich auf 4 extrem spezifische ökonomische Parameter herunterbrechen. Der erste und auch wichtigste ist der sogenannte Customer Lifetime Value, also der Kundenwert gepaart mit einer hohen Marge beim Endabnehmer.
Er macht das mal greifbar für uns. Wir reden hier doch davon, dass der Abschluss für den Handwerker so lukrativ sein muss, dass mein Leadpreis für ihn eigentlich wie so ein Rundungsfehler wirkt, oder?
Ganz genau.
Wenn ich einen Lead für einen Friseurbesuch für 15 Euro verkaufe, aber der Haarschnitt am Ende nur 25 Euro bringt, dann kollabiert die Mathematik doch schon beim allerersten Lead, der nicht zum Termin erscheint.
Die Mathematik ist da absolut gnadenlos, ja? Deshalb konzentrieren sich diese Premium-Lead-Businesses auf Sektoren wie erneuerbare Energien, Bauwesen, Finanzdienstleistungen oder Unternehmensberatung.
Mhm, wo viel Geld fließt.
Richtig. Wenn ein Anlagenbauer durch deinen Lead eine Industriepumpe für 80.000 Euro verkauft, dann zahlt er dir mit Kusshand 300 Euro für diese eine qualifizierte Anfrage.
Ja, logisch.
Das zweite Kriterium ist dann die Stabilität der Nachfrage. Ein Lead-Business auf einem kurzfristigen Social-Media-Hype aufzubauen, das ist wirtschaftliches Harakiri. Du brauchst eine Nische mit planbarem Suchvolumen. Etwas, das nicht von saisonalen oder medialen Launen abhängt.
Dächer werden immer undicht. Steuern müssen immer gemacht werden. Verstanden. Was ist denn das dritte Kriterium?
Die Fragmentierung des Anbietermarktes. Das ist ein oft ignorierter, aber wirklich lebenswichtiger Punkt. Du willst eine Nische, in der hunderte, vielleicht tausende kleine bis mittelständische Unternehmen hart um Kunden kämpfen. Was du um jeden Preis vermeiden musst, ist ein konsolidierter Markt, der von einem Oligopol beherrscht wird.
Weil ich dann meine Verhandlungsmacht verliere?
Exakt.
Wenn in meiner Nische nur, sagen wir mal, 3 gigantische Konzerne existieren, dann können die sich doch absprechen. Oder die diktieren mir einfach: Hey, wir zahlen ab morgen nur noch die Hälfte pro Lead. Friss oder stirb.
Ja, genau das passiert dann.
Wenn ich aber 50 kleine Handwerker beliefere, tangiert es mich eigentlich kaum, wenn 2 davon mal abspringen.
Exzellent analysiert. In einem monopolisierten Markt bist du eben kein Geschäftspartner mehr, sondern nur noch ein Bittsteller. Und das führt uns auch direkt zum 4. Parameter. Ein machbarer asymmetrischer Wettbewerb.
Okay, was heißt das?
Wenn du in die allerkompetitivsten Märkte, wie beispielsweise Kfz-Versicherungen, einsteigst, dann bietest du gegen Milliardenkonzerne um Klicks auf Google. Dein Cost per Lead, also die vollumfänglichen Kosten, um eine einzige verwertbare Anfrage zu generieren, der wird da ins Unermessliche steigen, bis deine Marge komplett aufgefressen ist.
Das Fazit für die Strategie lautet also ganz klar: Sei nicht das gesichtslose Amazon für alles, sondern eher die hochspezialisierte, exzellent vernetzte lokale Boutique.
Ganz genau.
Eine Nische, ein geografischer Raum und ein klarer Kanal. Du überwachst diesen Cost per Lead, als hinge dein Leben davon ab, denn genau das tut es am Ende ja auch.
Und dieser enge Fokus erlaubt es dir halt auch, die Sprache deiner Nische wirklich perfekt zu sprechen, was wiederum deine Konversionsraten drastisch erhöht.
Gut, also die Theorie steht, wir haben die Nische, sagen wir mal Wärmepumpeninstallateure im Raum Süddeutschland.
Schöne Nische, ja.
Wir haben eine funktionierende Landingpage und die allerersten qualifizierten Anfragen trudeln in unsere Datenbank ein. Und genau hier stoßen wir doch auf das physische Problem dieses Geschäftsmodells. Leads sind ja keine Weinflaschen, die da im dunklen Keller liegen und mit der Zeit immer mehr an Wert gewinnen.
Nein, überhaupt nicht.
Leads sind eher wie frischer Fisch, oder? Die Halbwertszeit ist extrem kurz. Wenn jemand heute mit einem konkreten Kaufwunsch so ein Formular absendet, dann will er doch nicht erst am Donnerstag in 2 Wochen angerufen werden.
Richtig.
Wie bauen wir denn jetzt in Rekordzeit die Brücke zu den Unternehmen, die uns diese Kontakte zügig und auch verlässlich abkaufen?
Der Vertrieb deiner Leads erfordert ein sehr tiefes Verständnis für die Psychologie deiner Käufer. Das betont die Checkliste immer wieder. Du musst dir klar machen, diese Handwerker oder Dienstleister wurden in der Vergangenheit mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schon mal von unseriösen Anbietern über den Tisch gezogen.
Mhm, mit diesen toten Excel-Listen.
Genau, mit falschen Versprechungen und wertlosen Excel-Listen voller toter Nummern. Das Misstrauen ist also dein größter Konkurrent, gar nicht mal die anderen Lead-Anbieter. Du musst also das Risiko für den Käufer komplett umkehren.
Okay, und wie?
Das effektivste Werkzeug dafür ist das hochrabattierte Testpaket.
Wait, aber entwerte ich damit nicht sofort meine eigene Marke? Wenn ich zu einem Premium-Installateur gehe und ihm die Leads im ersten Gespräch direkt mal zum Schleuderpreis anbiete, dann signalisiere ich doch unterbewusst, ich bin verzweifelt, mein Produkt taugt absolut nichts, bitte kauf es.
Das wäre der Fall, wenn du es als Verzweiflungstat framen würdest. Du framest es aber als Qualitätsbeweis.
Ah.
Du sagst dem Handwerker, guck mal, ich weiß, dass meine Leads eine Abschlussquote von 20% haben. Du kennst mich noch nicht, lass mich dir das Risiko abnehmen. Hier sind 15 Kontakte zum Selbstkostenpreis. Bearbeite die einfach mal sauber. Wenn du Umsatz machst, dann reden wir über den regulären Preis.
Verstehe.
Es geht einfach darum, eine erfahrungsbasierte Vertrauensbrücke aufzubauen. Denn das Ziel dieses Geschäftsmodells ist niemals, wirklich niemals der Einmalkauf. Es ist das Abonnement, der wiederkehrende Umsatz. Ein Abnehmer, der sich vertraglich verpflichtet, jede Woche 50 Leads zu einem festen Preis abzunehmen, der macht dein Business erst berechenbar und skalierbar.
Das ist ja im Grunde der klassische Software-as-a-Service-Gedanke, nur eben angewandt auf die Lead-Generation. Monatlich wiederkehrender Umsatz.
Ganz genau.
Aber die Theorie und die Praxis, naja, das ist ja oft ein harter Aufprall. Wie sieht das denn in der Realität aus?
Die Realität zeigt, wie unglaublich mächtig diese Mechanik ist. Es gibt da dokumentierte Fälle in unserer Quelle, beispielsweise von einem Einsteiger in der Photovoltaik-Nische.
Mhm.
Dieser Gründer nutzte exakt diese Testpaketstrategie. Er verkaufte jeweils nur 15 Leads an 3 verschiedene regionale Installateure.
Das ist ja fast nichts.
Richtig, das ist ein winziges Volumen, kaum der Rede wert. Aber die Qualifizierung dieser Leads war so dermaßen präzise, dass 2 dieser 3 Betriebe den Return on Investment sofort sahen. Die wurden direkt zu festen Dauerkunden.
Krass.
Und diese beiden Firmen, wir reden von nur 2 Kunden, die generierten durch ihre kontinuierlichen Abnahmen den gesamten relevanten Umsatz dieses Gründers im ersten Halbjahr.
Wahnsinn. Einfach 2 Kunden, die dein komplettes Geschäftsmodell validieren und auch tragen. Und hier wird es wirklich interessant. Denn wenn diese 2 Kunden dann plötzlich aufstocken und sagen wir mal 10 weitere kommen hinzu, dann stehen wir ja vor dem nächsten potenziell echt tödlichen Problem.
Oh ja.
Das Geschäft brummt, die Leads fließen rein, das Geld kommt und genau jetzt schnappt die operative Falle zu. Wir stoßen an die harten Grenzen der manuellen Belastbarkeit.
Das ist genau diese Wachstumsphase, die die Amateure von den Profis trennt. Am Anfang, also wenn du so 5 Leads am Tag hast, da reicht ein simples E-Mail-Postfach und eine gut gepflegte Excel-Tabelle völlig aus.
Ja, klar.
Du prüfst den Lead, du schaust in deine Tabelle, wem du ihn zuteilst und dann schreibst du halt eine Rechnung. Aber wenn du plötzlich 50 oder 100 Leads am Tag aus verschiedenen Quellen verarbeitest, dann kollabiert dieses System sofort.
Weil es einfach zu lange dauert.
Nicht nur das. Du musst Echtzeitprüfungen auf Duplikate durchführen. Du musst sicherstellen, dass die Telefonnummern syntaktisch überhaupt korrekt sind. Und du musst die Leads basierend auf hochkomplexen Regelwerken wie Postleitzahlenradien, maximalen Tagesbudgets deiner Käufer oder sehr spezifischen Dienstleistungswünschen in Millisekunden verteilen.
In Millisekunden?
Ja. Ein Lead, der erst 30 Minuten nach dem Eintragen beim Handwerker landet, der hat bereits massiv an Konversionswahrscheinlichkeit verloren.
Das heißt, die manuelle Bearbeitung ist dann nicht nur irgendwie nervig, sie zerstört aktiv den Wert meines Produkts, weil der Lead quasi abkühlt, während ich da noch in meinen Tabellen herumkopiere.
Ganz genau.
Wir sprechen hier also über den absolut zwingenden Einsatz von Technologie. Wie genau sieht diese Automatisierung denn aus? Wir reden ja hier wahrscheinlich nicht über irgendwelche simplen E-Mail-Weiterleitungen, oder?
Nein, überhaupt nicht. Wir sprechen über dedizierte Lead-Distribution-Systeme, Softwarelösungen wie beispielsweise Lead-Notes, die in der Quelle erwähnt werden. Die fungieren dann als das zentrale Nervensystem deines Unternehmens.
Okay.
Diese Systeme fangen die Leads über Schnittstellen, sogenannte APIs, wirklich in Echtzeit ab. Sie jagen den Datensatz dann sofort durch automatisierte Filter, gleichen ihn mit Blacklists ab und nutzen sogenannte Ping-Trees.
Ping-Trees? Was ist das?
Das bedeutet, das System prüft in Sekundenbruchteilen, welcher Käufer in genau diesem Postleitzahlengebiet hat heute überhaupt noch Budget frei und zahlt mir den höchsten Preis für genau diese spezifische Lead-Kategorie.
Ah, wie so eine kleine Echtzeit-Auktion.
Genau. Und sobald der perfekte Match gefunden ist, pusht die Software den Lead direkt in das CRM-System des Käufers. Und zwar während der Endkunde, der das Formular ausgefüllt hat, im Idealfall noch sein Smartphone in der Hand hält. Gleichzeitig wird dann im Hintergrund auch schon automatisch die Abrechnung für das Ende des Monats vorbereitet.
Wow, okay. Das ist natürlich ein völlig anderes Level an Professionalisierung. Diese API-Anbindungen nehmen diese ganze Verzögerung, diese Latenz komplett aus dem System. Aber bei all dieser automatisierten Datenverarbeitung in Millisekunden schwebt da ja noch so ein gewisses Damoklesschwert über allem. Etwas, das dein Business quasi über Nacht beenden kann.
Du meinst die rechtliche Komponente?
Ja, genau, die rechtliche Komponente. Wenn Datensätze wie am Fließband gehandelt werden, da muss doch der Gesetzgeber extrem hellhörig werden.
Das ist die absolute Überlebensgrundlage.
Mhm.
Du hantierst da mit hochsensiblen, personenbezogenen Daten. Ohne ein absolut wasserdicht dokumentiertes Opt-in, also die ausdrückliche, nachweisbare Zustimmung des Nutzers, dass seine Daten an, sagen wir maximal eine bestimmte Anzahl namentlich genannter Partnerunternehmen weitergegeben werden dürfen, operierst du schlichtweg im illegalen Raum.
Okay, das ist hart.
Ja, du brauchst lückenlose Auftragsverarbeitungsverträge sowohl mit deinen Lieferanten als auch mit deinen Käufern. Wenn du den Datenschutz in dieser Skalierungsphase vernachlässigst, dann können Abmahnungen oder Strafen der Datenschutzbehörden dein gesamtes Modell in Luft auflösen.
Das ist wohl der klassische blinde Fleck vieler Gründer, die sich am Anfang nur auf den Umsatz konzentrieren. Und wenn wir schon von blinden Flecken sprechen, die Skalierung dieser Technologie, die rechtliche Absicherung, dann das Vorfinanzieren von diesen ganzen Werbebudgets, das verschlingt doch massiv Kapital, oder? Die Startkosten werden da also extrem unterschätzt, nehme ich an.
Extrem unterschätzt, ja. Man neigt da oft dazu, nur die reinen Softwarelizenzen oder halt das direkte Werbebudget zu kalkulieren.
Ja, das Offensichtliche halt.
Was dabei total vergessen wird, ist die eigene Arbeitszeit für den technischen Setup. Dann diese ganzen Reibungsverluste bei den ersten Werbekampagnen, die vielleicht ins Leere laufen. Und eben die juristische Beratung für wasserdichte Verträge. Ein finanzieller Puffer für die ersten Monate, in denen der Cashflow noch nicht durch diese Dauerkunden gesichert ist, der ist unabdingbar.
Okay, also, was bedeutet das jetzt alles für uns? Wenn wir das Gesehene mal distillieren, bleibt ja eigentlich eine ganz klare Erkenntnis. Ein hochprofitables Lead-Business aufzubauen, das ist absolut kein Hexenwerk. Es ist eigentlich reine angewandte Mechanik.
Mechanik, ja.
Aber es verlangt eben eine fast schon militärische Disziplin bei der Ausführung. Du darfst nicht diesem anfänglichen Größenwahn verfallen. Du musst spitz in einer lukrativen Nische starten, deinen Kost per Lead extrem granular überwachen und den Vertrieb echt auf langfristige, vertrauensvolle Dauerkunden ausrichten.
Richtig.
Und vor allem, du musst den Sprung von dieser fehleranfälligen manuellen Arbeit zur API-gestützten Automatisierung exakt im richtigen Moment vollziehen, um die Qualität und damit meine ich die Geschwindigkeit deiner Leads zu garantieren. Also Geduld, Fokus und präzise Systeme schlagen da einfach jeden blinden Aktionismus.
Und weißt du, wenn wir das jetzt mal mit dem großen Ganzen verbinden, dann drängt sich da noch eine philosophische, aber hochrelevante Frage für die Zukunft dieses gesamten Marktes auf. Wir haben ja heute etabliert, dass der wahre Wert in diesem Geschäft das qualifizierte Interesse ist. Gepaart mit dem Vertrauen des Käufers, dass dieser Lead auch wirklich authentisch ist.
Richtig. Der Handwerker zahlt für die Gewissheit, dass da am anderen Ende wirklich jemand ein echtes Problem hat und auf seinen Anruf wartet.
Genau. Und exakt diese Gewissheit, die steht vor einer tektonischen Verschiebung.
Inwiefern?
Wir treten gerade in eine Ära ein, in der KI-Agenten und Large Language Models in der Lage sind, massenhaft extrem personalisierte Inhalte zu erstellen. Die können täuschend echte E-Mails formulieren und in sehr naher Zukunft sogar automatisierte, stimmenechte Erstgespräche am Telefon führen.
Oh wow!
Wenn maschinelle Systeme die Nuancen von Interesse und Kaufabsicht also perfekt simulieren können, wie definieren wir dann, sagen wir mal in 5 Jahren, einen wertvollen Lead?
Das ist wirklich ein disruptiver Gedanke. Weil wenn die Simulation von Bedarf plötzlich gar nichts mehr kostet, dann verliert der bloße Datensatz ja komplett seinen Wert.
Exakt. Wird dann die menschliche Verifizierung, also der unumstößliche Beweis, dass am anderen Ende der Leitung tatsächlich ein echter Mensch aus Fleisch und Blut mit einem realen, analogen Problem sitzt, wird das vielleicht bald zum ultimativen Luxusgut im digitalen Handel?
Mhm.
Wird das Lead-Business der Zukunft vielleicht gar keine Kontaktdaten mehr verkaufen, sondern ausschließlich verifizierte Menschlichkeit?
Das ist wirklich etwas, worüber man mal tief nachdenken sollte. Vor allem, wenn man das nächste Mal online auf einer Website ganz beiläufig so ein Kontaktformular ausfüllt und einfach auf Senden klickt. In diesem winzigen Bruchteil einer Sekunde bist du nämlich kein anonymer Surfer mehr, sondern du wirst echt zum Treibstoff einer unsichtbaren, hochkomplexen Maschinerie.
Absolut.
Du wirst in Millisekunden durch Pink Trees gejagt, du wirst bewertet und an den Meistbietenden geroutet. Und irgendwo da draußen wartet ein Handwerker in seinem Lieferwagen genau auf deinen Datensatz bereit, den Motor zu starten, während bei dir zu Hause das Wasserrohr tropft. Das war unsere detaillierte Erkundung für heute. Ich hoffe, wir konnten die Mechanismen des Lead-Geschäfts für dich entschlüsseln und dir zeigen, welche Hebel da im Hintergrund wirklich gezogen werden. Danke dir fürs Zuhören und viel Spaß beim Weiterdenken. Bis zum nächsten Mal.